Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Margarete Zander und ich grüße Sie herzlich. Hand in Hand für Norddeutschland, so heißt es bei uns im Dezember, auch in diesem Jahr wieder. Und dieses Mal gibt es ein Thema, das uns potenziell alle angeht, das Thema Demenz und Alzheimer. Am 14. Dezember gibt es einen großen Spendentag, aber das Thema wird zuvor in unterschiedlichsten Facetten vorgestellt. Vor allem werden auch Lösungen gezeigt, Lösungen, wie man mit Alzheimer leben kann. Unser Gast ist über viele Jahre der Begegnung mit Menschen mit Alzheimer zum Experten geworden. Er ist weder Arzt noch Sozialarbeiter, er ist Pastor der Evangelischen Kirche, seit dem 16. April 2001 Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Ansgar in Hamburg-Langenhorn. Herzlich willkommen, Tobias Götting.
Vielen Dank für die Einladung.
Eine gesundheits- und sozialpolitische Aufgabe ist das Thema Alzheimer. Warum denken Sie, dass es genau richtig ist, dass Sie als Pastor sich in diesem Bereich engagieren?
Also genau genommen hat, glaube ich, das Thema mich gefunden. Ich habe es nicht gesucht, ich habe es nicht drauf angelegt, aber als ich vor 18 Jahren nun im lauschigen Langenhorn anfing, da habe ich zum einen in den Senioreneinrichtungen natürlich viele Menschen mit Demenz erlebt und kennengelernt. Ich habe 2 Heime, die ich begleite als Seelsorger. Und auch so in der Nachbarschaft, da gab es eigentlich einen Initialkontakt mit einer Frau, die ich immer traf. Wir grüßten uns so über den Gartenzaun, wie man das so gelernt hat, Seelsorge. Im kleinen alltäglichen Kontakt, keine großen Gespräche, so ein bisschen, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass sie ja noch einen Ehemann hatte, der aufgrund der Demenz schon mehr und mehr verunsichtbart war. Also der nicht mehr sichtbar war, das Haus nicht mehr verließ. Und ich habe mich gefragt, ob das typisch ist für Menschen in dieser Herausforderung. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht nach Unterstützung, nach Hilfen, nach Kontakt und bin ja so zum Thema gekommen oder das Thema zu mir.
Ist das ein Thema der Seelsorge, was immer dringlicher wird?
Also das denke ich auf jeden Fall. Seelsorge heißt ja, Menschen in ihren Lebensumständen zu sehen, sie zu begleiten, sich den Betroffenen, und damit meine ich sowohl die demenziell veränderten Menschen selber als auch ihre An- und Zugehörigen, zu begleiten in ihrem Leben, in dem, was sie erfreut, was sie belastet. Und insofern ist es ganz natürlich, dass wir als Kirche auch uns diesem Thema stellen.
Sie erzählen uns heute, was die Alzheimer-Gesellschaften im Norden tun, wofür wir dann potenziell spenden, aber auch, was wir selber tun können, wenn unsere Angehörigen, wenn Bekannte und Freunde Alzheimer bekommen, Demenz, wir werden das unterscheiden noch. Und wir beginnen mit Johann Sebastian Bach. Die wunderbare Nuria Rial als Solistin in der Kantate Werkverzeichnis 36 schwingt freudig euch empor von Johann Sebastian Bach. Wir hörten das Orchester der Bach-Stiftung St. Gallen unter der Leitung von Rudolf Lutz, ein Organist. Und bei uns ist Tobias Götting. Sie haben sich ein wunderbares Musikprogramm gewünscht, weil, wenn Sie nicht Pastor geworden wären, wären Sie vielleicht Organist geworden.
Ja, es gibt einen Organisten gleichen Namens, den ich herzlich grüße auf diesem Weg. Aber nein, bei mir hat es nicht ganz gereicht. Etwas zu viel Trainingsrückstand. Aber ich bin seit kleinster Kindheit in jedes mir erreichbare Orgelkonzert gegangen. Habe immer schon im Chor gesungen, tue das auch heute noch. Und insofern, ja, ist die Musik auch ein bisschen danach ausgesucht.
Und mit diesem Titel, auch mit gedämpften, schwachen Stimmen wird Gottes Majestät erhöht, sind wir mitten im Thema Hand in Hand für Norddeutschland, heißt es auch in diesem Jahr wieder. Und diesmal wird gesammelt und informiert über Demenzerkrankungen, ganz speziell Alzheimer. Herr Pastor Götting, vielleicht sollten wir erst mal unterscheiden, denn viele bringen es ja durcheinander. Was ist Demenz, was ist Alzheimer?
Ja, die Demenz ist der Oberbegriff und darunter fallen eine ganze Reihe von verschiedenen Krankheitsbildern und die Alzheimersche ist eben die häufigste. Etwa 2 Drittel aller Demenzen gehen auf Alois Alzheimer zurück, auf ein Phänomen, das er beschrieben hat, Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals in einer Krankenakte für Auguste Deter. Das ist alles gut belegt und das ist eben das Alzheimer'sche Phänomen. Und es gibt weitere Erkrankungen, gefäßbedingte Demenzen. Es gibt die frontotemporale Demenz, die in einem bestimmten vorderen Bereich des Gehirns zu Schädigungen führt, zu Untergängen von Nervenzellen führt. Und dann besonders das Sozialverhalten verändert, die Impulskontrolle verringert. Also es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Demenzen, die Alzheimer'sche die häufigste Form.
Es wird ja wenig öffentlich über Alzheimer gesprochen, auch im Bekanntenkreis, wenn man weiß, dass jemand Alzheimer hat. Sie haben vorhin den Fall dieser Frau erzählt, deren Mann sozusagen unsichtbar geworden war durch Alzheimer. Und trotzdem hat jeder von uns Angst davor. Man merkt es immer, wenn jemand den Namen vergessen hat oder irgendein Sachverhalt nicht mehr richtig schildern kann, dass man sagt, oh, möglicherweise ist das der Anfang von Alzheimer. Was ist das für ein merkwürdiges Phänomen?
Naja, ich glaube, dass wir uns sehr stark über unseren Intellekt, über den Verstand, über das alles definieren als Menschen. Gerade in unserer Gesellschaft ist das, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Das macht einem Angst, so dieses Gefühl, ich entgleite mir selbst. Ich kann mich nicht erinnern. Es gibt ja Definitionen des Menschen, die das eigentlich beschreiben und sagen, wir sind nach allem, was wir wissen, das einzige Lebewesen, das sich an seine Großeltern erinnern kann und zugleich für seine Enkel vorsorgt. Also diesen Zeitlauf so überblicken wie sonst kein anderes Lebewesen. Also dass wir unsere Erinnerung verlieren, das macht uns Angst. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass niemand sich wünscht, in eine solche Situation zu geraten.
Dass Alzheimer und Demenz unsichtbar ist, daran haben ja einige prominente Zeitgenossen gearbeitet, unter anderem auch Bettina Tietjen zum Beispiel, die hat dieses wunderbare Buch Unter Tränen gelacht geschrieben über ihren Vater, die Demenz, und sie selber, was das mit jemandem macht. Sie schreibt in ihrem Buch, den Kopf zu verlieren ist für die meisten von uns eine Schreckensvision, dass sich allmählich alles zersetzt und auflöst, was man sich in all den Jahren an Lebenserfahrung, Bildung und Wissen aufgebaut hat, kann und will man sich nicht vorstellen. Natürlich ist unser Verstand wichtig, aber letzten Endes ist er nicht so unverzichtbar, wie wir glauben. Wichtiger ist es, geliebt und gehalten zu werden von Menschen, die die Zeit und den Mut haben, den letzten Weg mitzugehen, auch ins gänzlich Unbekannte. Fehlt den meisten Menschen der Mut, ins Unbekannte zu gehen?
Ich glaube, das ist eher so, dass als Angehöriger möchte ich nicht, dass mein lieber Mensch sich verändert. Ich habe ihn immer in einer bestimmten Weise erlebt und gekannt und ich möchte festhalten an dem, was er oder sie immer war. Ich erlebe das oft bei den Angehörigen, dass sie sozusagen Anwältinnen, Anwälte der Realität sein wollen, dass sie festhalten an dem, was die Beziehung auch geprägt hat. Und ich finde, natürlich hat Bettina Tietjen recht, ich finde es ein wunderbares Buch, das ihr da gelungen ist in der sachlichen Information, aber auch in der Emotionalität, in dieser ganzen Bandbreite. Und was sie eben beschreibt, dass man als Angehöriger in der Begleitung mitgehen kann, diesen Weg, das ist die eine Sicht auf das Thema. Und bei den Menschen mit Demenz selber erleben wir ja, dass eben ja alle Gefühle wach bleiben. Also es gibt ja diesen schönen Satz, das Herz wird nicht dement. Also auch unter den Bedingungen der Demenz erlebe ich das ganze Spektrum von Gefühlen, von Traurigkeit, von Fröhlichkeit. Manchmal fragen mich Menschen, wie hältst du das aus, so viel auf den Wohnbereichen mit Menschen mit Demenz zu arbeiten? Wo ich sage, na, wir lachen auch ganz viel. Wir wissen nicht immer genau, warum, aber wir lachen auch oft und viel und von Herzen und haben das ganze Spektrum des Lebens. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Botschaft zu senden.
Ausgewählt als Musik haben Sie sich jetzt Adoramus Te Christe von Claudio Monteverdi. Ist das der Boden, aus dem Sie die Kraft schöpfen?
Das ist eine Kraftquelle, natürlich der Glaube an einen Gott, der, hier heißt es ja, durch sein Blut uns erlöst hat. Ich würde vielleicht auch sagen, der etwas in uns, für uns gelöst hat. Also Fragen, Sorgen, Zweifel, all das darf ja sein. Das ist, finde ich, in unserer christlichen Tradition ein großes Plus, dass wir ja auch alles hineinnehmen, auch das Scheitern am Kreuz, den Kreuzestod. Und insofern ist das eine wichtige Quelle für meine Arbeit.
in schönster britischer Chortradition, 6 Männer und 2 Frauen gemeinsam als Voces 8, Adoramus te Christe aus dem ersten Motettenbuch von Claudio Monteverdi. Ein Wunsch von Pastor Tobias Götting aus Hamburg, mit dem wir heute über Demenzerkrankungen, ganz speziell auch über Alzheimer sprechen. Sie sind Mitglied der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, engagieren sich schon sehr viele Jahre in Hamburg für Menschen mit Alzheimer. Sie sagen nicht Alzheimer-Patienten.
Nein, zunächst eine kleine Korrektur. Ich bin Mitglied des Ethikrates der Alzheimer-Gesellschaft seit einem Jahr, in der Alzheimer-Gesellschaft schon seit, 15 Jahren aktiv, hier in Hamburg seit 5 Jahren nun als Vorsitzender im Ehrenamt. Nein, wir sprechen von Menschen mit Demenz, weil das deutlich macht, es geht zuallererst darum, den Menschen zu sehen und wahrzunehmen und zu zeigen, seine Demenz ist ein Aspekt, der zu ihm gehört, ein sicherlich prägender, wichtiger, bestimmender. Aber der Mensch ist noch mehr als seine Demenz. Und darum sprechen wir mit den Menschen in dem Bereich Arbeiten eben immer von Menschen mit Demenz und nicht so gerne von Patienten oder gar Dementen, weil das einfach reduziert.
Was sind die Probleme, denen man sich stellen muss? Was tun die Alzheimer-Gesellschaften im Norden, die wir ja über unsere Aktion im NDR Hand in Hand für Norddeutschland in diesem Jahr mit Spenden unterstützen?
Naja, zunächst sind wir eine klassische Selbsthilfeorganisation. Wir haben das auch in unserem Titel nochmal jetzt aufgenommen. Alzheimer-Gesellschaften jeweils im Untertitel Selbsthilfe Demenz. Das heißt, eigentlich die Basis unserer Arbeit sind die Gesprächsgruppen, die Selbsthilfegruppen für Angehörige, wo man sich trifft, austauscht, angeleitet durch eine meistens ehemals selber pflegende Angehörige und einen professionell im Themenfeld vertrauten Menschen. Aber darüber hinaus hat sich im Laufe der Jahre ganz viel entwickelt an Beratung, an Informationen, an Kursen, an Ausbildungen, auch an kulturellen Angeboten, Sportangebote, ein Chor für Menschen mit und ohne Demenz und Theaterprojekte mit Grundschülerinnen und Grundschülern. Die Kollegen in Schleswig-Holstein haben ein tolles Bauernhofprojekt, also Menschen wieder in Kontakt zu bringen mit dem, was viele kennen noch von früher auf dem Bauernhof. Also es gibt ein ganz breites Spektrum. Einen Aspekt möchte ich vielleicht noch besonders erwähnen, das sind die Menschen am Anfang der Demenz. Nicht zuletzt durch bessere Diagnostik hat man häufig ja die Diagnose heute schon in einem sehr viel früheren Lebensalter, manchmal vielleicht schon Mitte, Ende 50. Und Menschen in dieser Situation sind in den Hilfsangeboten, in den Begleitangeboten, die es so Land auf, Land ab gibt, nicht immer ganz gut aufgehoben. Da versuchen wir in Hamburg zum Beispiel mit unseren Tagestreffs für Menschen am Beginn der Demenz einen Akzent zu setzen. Gerade am Anfang, wenn die Diagnose noch recht frisch ist, ist es auch eine ziemlich krisenhafte Situation oft. Und da versuchen wir, ja, ihnen nah zu sein, sie zu stützen und eben auch als eine Art Selbsthilfe, dass sie sich gegenseitig stärken.
Wir werden in den nächsten Tagen auf NDR Kultur einige dieser Projekte vorstellen, bis zum großen Spendentag am 14. Dezember. Aber sagen Sie, wie stellt man denn fest, dass man an Demenz erkrankt ist?
Naja, es gibt natürlich die Situation, wenn man Dinge, die einem sonst immer leicht gefallen sind im Alltag, nicht mehr gut bewältigen kann, die vielleicht so auch einen kleinen Ablauf brauchen oder sagen wir mal eine Überweisung auszufüllen oder ein bestimmtes Rezept noch nachzukochen. Oder das können ja ganz alltägliche Momente sein, wo man spürt, dass einem da was abhanden gekommen ist, dass man sich nicht an die Dinge erinnern kann, dass man unsicher wird, dass man auch in der Orientierung vielleicht Probleme bekommt. Und es ist ja immer wichtig, gleich den Kontakt auch mit dem Hausarzt zu suchen und dann weitere ärztliche Untersuchungen bei den Fachärzten in den Memory-Kliniken und an anderen Stellen, die dafür spezialisiert sind, eben wahrzunehmen. Denn eine Diagnose ist natürlich immer eine Krise, erklärt aber auch manches Phänomen, was vorher verunsichert hat und gibt vor allem die Möglichkeit, ja, sich Hilfe zu holen, sich nicht zu verstecken, sondern mit anderen sich zusammenzuschließen. Und tatsächlich gibt es ja auch ein paar medizinische Möglichkeiten, die die Demenz nicht aufhalten können, aber sie können sie dämpfen, sie können sie verzögern, sie können helfen, dass möglichst lange selbstbestimmtes Leben möglich bleibt.
Bettina Tietjen schreibt es auf, wie sie und ihre Schwester mit dem Vater zum Arzt gegangen sind, um eine Diagnose zu bekommen. Mhm. Ist es nun eine Demenz oder nicht? In ihrem Buch Unter Tränen gelacht. Und der Arzt hat ein wunderbares Bild eigentlich. Also sie erleben, wie der Vater befragt wird nach allen möglichen Sachverhalten, ob er dies noch weiß, jenes noch weiß. Und sämtliche mathematischen Zahlen, die bei vielen Demenzkranken in Vergessenheit geraten, an die sie sich nicht mehr erinnern können, die konnte der Vater. Er war aber Architekt gewesen. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, es ist wie bei einem Eisberg, der so langsam schmilzt. Und die dicksten Schichten sind natürlich die, mit denen man sich ein Leben lang beschäftigt hat. Das heißt, wenn die Zahl existenziell war für das berufliche Leben, dann schmilzt sie langsamer als vielleicht andere Dinge, die nur an der Oberfläche waren. Ich habe so den Eindruck, dass aber die Musik bei allen eine ganz feste Eisschicht, um in diesem Bild zu bleiben, hat. Ist das so?
Ja, Musik ist natürlich ein Seelenstreichler, etwas, was Menschen ganz tief berührt, wird oft als Königsweg beschrieben, auch in der Begleitung von Menschen mit Demenz, musiktherapeutische Angebote. Aber ich erlebe das natürlich auch in der Begleitung, dass Musik tief verankert ist in den Herzen, in den Seelen der Menschen. Genauso übrigens wie biblische Texte, bei denen die religiös geprägt sind. Volkslieder, das ist ja manchmal erstaunlich, dass sie ganze Strophen können, wo ich schon nach der zweiten nochmal verschämt im Buch blättern muss. Und die Menschen mit Demenz ganz textsicher da 7, 8, 9 Strophen können. Insofern, also bestimmte Dinge, glaube ich, bleiben in uns aufbewahrt. Das Bild vom Eisberg ist das eine. Das andere, was manchmal genannt wird, ist, dass wir in unserem Leben so eine Bibliothek aufbauen und dass unter den Bedingungen der Demenz so nach und nach einige Bücher rausfallen, zur Seite kippen und wir nicht mehr darauf zugreifen können. Übrigens ein Bild, was ich in meinem alten dicken Buch der Bibel finde, wenn ich als Pastor nochmal das deuten darf. Im 31. Psalm gibt es einen wundervollen Vers, der sagt, ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Also da ist etwas zerbrochen, auch nicht wieder zu heilen, aber der Inhalt ist vollständig da. Also ein Mensch mit Demenz ist eben die Person, der oder die sie immer war. Alles, was sein Leben ausgemacht hat, im Schweren und im Schönen, ist weiter in ihm aufbewahrt.
Martin Stadtfeld mit der Etüde Opus 10 Nummer 3 von Frédéric Chopin, auch bekannt mit dem Text In mir klingt ein Lied. Pastor Tobias Götting ist heute bei uns in Klassik à la carte auf NDR Kultur zu Gast und informiert im Rahmen der Aktion Hand in Hand für Norddeutschland über Demenzerkrankungen. Wir informieren und sammeln Spenden, der große Spendentag am 14. Dezember. Menschen mit Demenz, Sie haben es vorhin schon angesprochen, haben manchmal Erinnerungen, die weit zurückliegen. Also in dem Buchregal gibt es Bücher, die wir als Angehörige, die wir als Freunde, Bekannte vielleicht gar nicht kennen. Bettina Tietjen hat mit ihrem Vater viele Gedichte gelesen, auch den Erlkönig. Das war in der Generation ja so, dass man damals Gedichte auswendig gelernt hat. Aber man darf, denke ich, als Angehöriger nicht erwarten, dass dann die Menschen mit Alzheimer rundum glücklich sind. Es gibt da auch so ein Achterbahnfahren der Gefühle.
Ja, natürlich. Wer ist schon rundherum glücklich? Das sind wir ja auch nicht. Also ich bin nicht immer rundherum glücklich. Und das ist nur bei Menschen mit Demenz natürlich ganz, ganz genauso. Die ganze Bandbreite der Gefühle ist wach. Ich erinnere mich an eine Dame, die sehr viel geflucht hat, also auf den Fluren des Pflegeheims. Das ist natürlich besonders herausfordernd für die Mitarbeiter, für die Angehörigen. Das hat ja auch mit Scham zu tun. Und ich kam nun sozusagen als Profi von außen quasi dazu und ich habe gedacht, es muss doch diese Frau mal erleben, dass jemand das Gleiche macht wie sie und so einen Gleichklang, so eine Resonanz bekommt. Und ich habe mit ihr gemeinsam gemeckert und geschimpft. Und das war der erste Moment, wo sie mich das erste Mal wirklich dann angeguckt hat, war auch ein bisschen erstaunt, aber ich hatte so das Gefühl, das tut ihr einfach gut, wenn jemand das gleiche Gefühl zum Ausdruck bringt, was in ihr ist und sich auch aufregt über, ich weiß nicht mehr worüber, aber das ist auch nicht so wichtig, dieses gleiche Gefühl mal ausleben zu dürfen. Und so ist es eben mit dem Lachen und so ist es auch mit dem Weinen, mit allem, was an Gefühlen in uns ist.
Hand in Hand für Norddeutschland unterstützt die Alzheimer-Gesellschaften im Norden, also die in Hamburg, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern. Was sind die dringendsten Probleme?
Also wir haben natürlich ganz unterschiedliche Probleme in den einzelnen Ländern. Wir haben ein Stadtstaat Hamburg, wir haben die Flächenländer. Da ist es oft ein Problem, auch einfach ein Angebot zu erreichen. Also in Mecklenburg in der Situation, wo finde ich die nächste Angehörigengruppe, wo finde ich den nächsten Kontakt zu einer Alzheimer-Gesellschaft. Wir haben insgesamt das Problem, finde ich, dass das Thema noch nicht da ist, wo es eigentlich hingehört, wenn wir über 1,7 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland sprechen. Oder ich sage für meinen Hamburger Bereich immer ein ganzer Stadtteil, also wie zum Beispiel mein lauschiges Langenhorn, das hat so bald annähernd 40.000 Einwohner und so viele Menschen mit Demenz leben fast schon in Hamburg. Also wenn man sich das klar macht, was die Dimension eigentlich bedeutet. Wir haben, das sagte ich vorhin schon, das Problem am Anfang der Demenz, dass da, glaube ich, viele Angebote fehlen. Wir haben aber auch natürlich Themen wie Demenz und Krankenhaus. Also Sie können eine Veranstaltung zum Thema Demenz machen, wo und wann Sie wollen. Sie werden immer ganz viele Angehörige treffen, die besonders davon erzählen, wie es ihrem Angehörigen im Krankenhaus ergangen ist, wo es eben eine andere Situation gab, ein Aufenthalt notwendig war, nicht aufgrund der Demenz, sondern sozusagen die Demenz als Mitdiagnose im Raum steht und wo nicht immer der adäquate Umgang gut ist, wo man sowieso sich ja unwohl fühlt, wo man nicht weiß, wo bin ich hier, was wollen die alle von mir. Also Demenz und Krankenhaus, ein riesiges Thema. Die Gesellschaft vertraut zu machen, Barrieren abzubauen. Es gibt schöne Projekte, einfach auch Dienstleister zu schulen, den Postangestellten, die Bankfiliale, die Marktbeschicker, also so das kleine Quartier auch nochmal mit dem Thema in Kontakt zu bringen. Für Hamburg kann ich noch ein Thema nennen, das sind die Alleinlebenden. Wie erreiche ich eigentlich Menschen, die alleine leben, die Familie vielleicht weit weg oder die gar keine haben? Und das sind auch viele, viele Menschen, von denen wir noch gar nichts wissen. Ich könnte noch die ganze Sendezeit weitererzählen. Demenz und Migration, also wie kommen wir in die Communities rein der Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, wo es nochmal ganz andere Herausforderungen gibt. Also die Liste der zu bearbeitenden Themen ist lang.
Sie sagen, das Thema ist in der Gesellschaft noch gar nicht da angekommen, wo es eigentlich hingehört. Es gibt, glaube ich, immer noch die Scham auch der Angehörigen, darüber zu sprechen. Man fühlt sich einerseits verantwortlich, man muss doch als Tochter, als Sohn, als Enkel sich um die Angehörigen kümmern. Man spürt aber auch sehr schnell, dass man überfordert ist. Was ist das für eine Situation für die Angehörigen?
Das ist, glaube ich, wirklich ganz schwer, das mitzuerleben, wenn ein Mensch, der mir so lieb und vertraut ist, sich so sehr verändert. Und es braucht dann sicher auch Mut, sich Hilfe zu holen, sich dem Thema zu stellen, zu sagen, es ist jetzt so, wir haben diese Situation und das ist jetzt nicht das Ende des Lebens, sondern das ist eine neue Situation, eine neue Phase in unser beider Leben. Aber wenn wir uns Hilfe holen, wenn wir uns nicht verstecken, dann wird es ganz viele bunte und fröhliche und lebendige Momente geben können, wie vorher auch.
Es ist ja auch nicht so, dass man Menschen mit Alzheimer komplett abschiebt in eine andere Verantwortung, sondern man ist ja nach wie vor verantwortlich.
Ja, auf jeden Fall. Wobei die allermeisten Menschen mit Demenz werden in der Häuslichkeit begleitet von den Angehörigen. Das sind immer noch etwa 2/3. Das ist vielleicht auch ein Bild, das wir nicht so deutlich in unseren Köpfen haben. Wir gehen immer so von den stationären Einrichtungen aus, dass es da sehr prägend ist. Wir sind auch sehr geprägt von der eher letzten Phase der demenziellen Veränderung. Aber nochmal, die allermeisten werden zu Hause begleitet, dann eben auch, das bringt es mit sich, von ebenfalls hochbetagten Angehörigen. Also Menschen, die auch jenseits der 75, der 80 sind und eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr diese Begleitung übernehmen.
Die Corydon Singers unter der Leitung von Matthew Best mit Ubi Caritas et Amor Deus Ibi Est von Maurice Durufle, ein Wunsch von Tobias Götting, der uns diese CD mitgebracht hat. Wunderbare Musik haben Sie ausgewählt. Sie mögen am liebsten Chormusik?
Ja, ich finde, die Stimme bringt einfach am meisten alle Schwingungen der Emotionen auch zum Ausdruck. Mehr als jedes andere Instrument gelingt das der Stimme. Und ich bin als kleiner Junge aufgewachsen, schon in Chören und bis heute geblieben. Ja, mein Herz schlägt für die Chormusik.
Sie sind heute hier als Experte für Demenzerkrankungen, für Alzheimer. Der NDR informiert in diesen Tagen ganz besonders intensiv über Demenzerkrankungen. Wir möchten die Situation der Betroffenen und die Arbeit der Gesellschaften vorstellen, die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements ins Bewusstsein rücken und zur gesellschaftlichen Diskussion dieser Themen anregen, nicht zuletzt zum Spenden aufrufen, damit die notwendige Arbeit in der Gesellschaft geleistet werden kann. Höhepunkt unserer zweiwöchigen Programmaktion Hand in Hand für Norddeutschland ist der 14. Dezember. An diesem Tag werden in den Programmen kostenfreie Spendentelefone geschaltet. Man kann auch heute schon spenden bei der Bank für Sozialwirtschaft. Empfänger, das sind die Alzheimer-Gesellschaften im Norden. Herr Pastor Götting, was ist denn zu tun? Was müssen wir als Gesellschaft lernen in Bezug auf diese Erkrankung?
Ich glaube, zuallererst kann man sagen, hinsehen. Also den Blick nicht verschließen vor einer Realität, die mitten unter uns lebt, die angekommen ist. 1,7 Millionen Menschen in Deutschland haben eine demenzielle Veränderung. Und wir können hinsehen, wir sind jetzt im Winter. Ich sag mal ein Beispiel, klassisch, jemand geht vielleicht nicht adäquat bekleidet über die Straße. Oder man merkt, er findet den Weg nicht so recht. Und vielleicht einfach hingehen, freundlich ansprechen, hinschauen, gucken, ob man ein bisschen helfen kann, begleiten kann, den Weg weisen kann. Also einfach auch die Scheu verlieren. Man kann auch Hilfe holen, aber hinsehen, helfen, mitfühlen und vielleicht in der Kommunikation so ein paar ganz kleine Hinweise, die man geben kann, dass es eben bei einem Menschen mit Demenz nicht so viel hilft, wenn man ihn korrigiert, weil er eigentlich für sich immer etwas Sinnvolles tut. Er tut etwas, was in seinen Augen Sinn macht. Und vielleicht ist es manchmal auch an uns, so ein bisschen an der Haltung zu arbeiten. Also, dass wir nicht so das defizitäre Denken haben und was alles nicht mehr geht und in den Mittelpunkt stellen, sondern eher schauen, was zeigt er mir mit dem, was er tut und wie kann ich es verstehen? Und ist es vielleicht bei mir der Fehler, dass ich gerade nicht lesen kann, was er mir sagen will? Also einfach an der Haltung auch ein bisschen zu arbeiten. Und unser Ziel ist, ich habe das immer gesagt, ich möchte die freie und demenzfreundliche Hansestadt Hamburg, dass wir eben in den Quartieren Menschen mit Demenz in unserer Mitte haben, dass wir schauen, was kann helfen, damit sie gut in einem Quartier leben können. Da gibt es schon auch städtebauliche Fragen, da gibt es Orientierungsfragen, aber eben auch einfach die Haltung von uns allen.
Sie meinen mit dem Nicht-Korrigieren auch, dass wenn jemand, der an Demenz erkrankt ist, eine andere Realität hat, erstmal diese Realität wahrnimmt und dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, ob das jetzt stimmt und tatsächlich meiner Realität oder der objektiven Realität, falls es die überhaupt gibt, da kommt man ja in philosophische Gefilde, entspricht und dass man das nicht korrigieren muss?
Genau, sondern nach Möglichkeit zu schauen, was ist der emotionale Gehalt einer Aussage. Also das, was ja häufig gesagt wird, dass jemand sehr hochaltrig schon nach seiner Mutter ruft und die ist schon sehr lange tot. Das hilft gar nichts zu sagen, aber du weißt doch, Mutti ist doch 1963 verstorben oder so etwas. Sondern einfach zu schauen, ja, was ist die Emotion dahinter? Und die Emotion ist wahrscheinlich dahinter, ich suche Geborgenheit, ich suche jemanden, der mich hält, ich suche jemanden, der mit mir geht. Und damit kann ich als Begleitender, als Mensch an der Seite umgehen und vielleicht ein bisschen tröstlich sein.
Was sie hält, was sie tröstet, davon durften wir heute schon ein bisschen erfahren, sie ganz persönlich, das ist der Glaube natürlich als Pastor. Aber der nächste Musiktitel, der hat mich ein bisschen überrascht, von Konstantin Wecker, Was keiner wagt, aus dem Album Poesie und Widerstand.
Ja, das ist jetzt meine persönliche Vorliebe für Konstantin Wecker tatsächlich. Ich bin schon seit Jahrzehnten mit seinen Liedern zusammen Und ich finde, sie sind einfach wunderbar in ihrer Breite, auch der Emotionen. Ich finde an Konstantin Wecker bemerkenswert, dass er wie kaum jemand anderes auch zu seinen Momenten steht, in denen er krachend gescheitert ist. Er nennt seine Biografie ja auch die Kunst des Scheiterns. Also auch da kommt eigentlich in ihm, in seinem ganzen Leben und Werk, so eine Haltung zutage. Es geht nicht darum, perfekt und ganz und vollständig zu sein, sondern ich kann auch als brüchiger Mensch, als verletzter Mensch, als gekränkter Mensch, als kranker Mensch mein Leben wertvoll sehen. Und dieses Lied, was wir gleich hören werden, ist ein Text von Lothar Zenetti, ein katholischer Kollege. Wo alles dunkel wird, macht Licht, so wird das enden. Also das ist vielleicht ja auch etwas, was wir versuchen in einer Lebenssituation von Menschen mit Demenz, wo manches auch dunkel ist, dunkelgrau ist. Wir wollen ja auch in diese Momente hineingucken, nicht nur in die lustigen, fröhlichen, da doch ein bisschen Licht zu machen. Insofern musste dieses Lied sein.
Wo alles dunkel ist, macht Licht.
Ein Wunsch von Pastor Tobias Götting. Er ist heute unser Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur im Rahmen der Aktion Hand in Hand für Norddeutschland. Und da geht es in diesem Jahr um Demenzerkrankungen. Was keiner wagt, von Konstantin Wecker. Sie haben es vorhin angesprochen, die Biografie von Konstantin Wecker. Sie heißt Die Kunst des Scheiterns und im Untertitel 1000 unmögliche Wege, das Glück zu finden. Würden Sie sagen, man muss nur gehen?
Genau, man muss gehen und das Leben nehmen, so wie es ist. Das Leben will lebendig sein. Das ist das neueste Lied von Konstantin Wecker übrigens. Und seine gerade eben zweite Biografie, die heißt Das ganze schrecklich schöne Leben. Und das ist vielleicht auch eine Brücke zu unserem Thema tatsächlich. Das Leben ist ja nicht immer eindeutig. Es ist nie nur schön und es ist hoffentlich auch nie nur schrecklich. Es hat immer beides. Es ist ganz schön schrecklich, aber auch schrecklich schön.
Und das Leben von Konstantin Wecker, das war wahrhaftig eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen, mit Drogenexzessen und Abstürzen und mit großer Anerkennung als Sänger. Und seine Stimme ist gereift, seine Persönlichkeit ist gereift. Er sucht immer noch, er fragt immer noch, ist das sein Geheimnis?
Für mich ja. Also, dass er nie fertig ist und das fasziniert mich auch an ihm.
Man erlebt ja an Menschen mit Alzheimer, dass sie sich häufig an die Dinge erinnern, die in ihrer Jugend eine Rolle gespielt haben, die sie geprägt haben. Lassen Sie uns ganz kurz an Ihre Jugend denken. Was hat Sie geprägt?
Mich hat geprägt meine Familie, in der ich aufwachsen durfte, mit vielen Geschwistern.
Wie viel?
Naja, die Geschichte ist etwas kompliziert, aber ich sag mal vier. Es gibt noch ein paar mehr, aber vier, mit denen ich zusammen gelebt habe. Wir waren fünf. Und geprägt hat mich, ja, die Kirchengemeinde, der Kirchenchor, der Kinderchor, in dem ich sang, seit ich, weiß nicht, vier oder fünf bin. Die Musik, die ich machte am Klavier und darüber hinaus. Ja, und bestimmte Menschen natürlich auch in der Verwandtschaft. Eine alte Tante, meine liebste alte Tante, die Kindergärtnerin war, evangelische Kindergärtnerin. Weil ihr haben wir auch beten gelernt und danken und dass man nichts für selbstverständlich nimmt. Das hat mich stark geprägt und so erlebe ich es natürlich bei vielen Menschen mit Demenz auch, dass sie sehr zurückgehen in ihrer Biografie. Übrigens manchmal ein Grund, weshalb in den Pflegeheimen die Menschen auch mit ihrem Vornamen angesprochen werden. Tatsächlich manche Frauen reagieren gar nicht auf den Ehenamen, weil das für sie eine Episode ist, die sie längst, ja, wo das Buch aus der Bibliothek rausgefallen ist sozusagen. Und ich finde das nochmal wichtig zu sagen, weil manchmal denkt man, das hat irgendwie mit Respektlosigkeit zu tun, ist es aber gar nicht. Es ist oft eher gerade andersherum. Ich nehme das, was sie jetzt eben von sich selber noch wissen und dazu gehört eben der Vorname mehr manchmal als der Ehename.
Sie sind Mitglied der Ethikkommission der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Was wird da verhandelt? Worum geht es?
Ja, wir versuchen mit einigen Publikationen, die auch auf der Seite der Deutschen Alzheimer Gesellschaft abrufbar sind, mit kleinen Faltblättern zu bestimmten ethischen Fragestellungen etwas Hilfreiches an die Hand zu geben. Es gibt ja einige Themen, wie zum Beispiel die Frage nach einer PEG, nach einer Magensonde, nach der künstlichen Ernährung. Die Demenz bringt es oft leider Gottes mit sich, dass der Schluckmechanismus nicht mehr gut funktioniert. Und dann kommt man häufig vor diese Frage, ist da jetzt eine Magensonde angezeigt, ja oder nein? Es geht um die Frage der Diagnostik, es geht um die Frage der Medikation. Und da versuchen wir, ja, Menschen etwas an die Hand zu geben.
Wie kann man vorbeugen? Viele fragen sich ja, es könnte ja sein, dass ich an Demenz erkranke. Was soll ich vorher tun? Wie kann ich das hinauszögern vielleicht? Was kann ich tun? Aber wie kann ich eine sinnvolle Patientenverfügung ausfüllen? Oder was sollte ich tun überhaupt, um für diesen Fall bestens vorbereitet zu sein?
Ich glaube, es ist für uns alle wichtig, dass wir eine Patientenverfügung haben, in der wir festhalten, was unser Wille ist im Falle dessen wir uns selber nicht mehr artikulieren können, und dass wir diese Dinge auch nach einer möglichen Diagnose einer Demenz mit unseren An- und Zugehörigen noch in guter Weise besprechen. Auch dafür ist es eben wichtig, sich dem Thema zu stellen, damit man, solange das noch in guter Weise sein kann, diese Dinge auch miteinander regeln kann. Das ist das eine. Sie haben aber in Ihrer Frage ja auch noch was anderes angesprochen. Also kann ich etwas tun in meinem Leben, in meiner Lebensführung, um eine mögliche Demenz unwahrscheinlicher zu machen? Und da gibt es ein paar Hinweise, die wir immer wieder erhalten. Die sind kein Patentrezept, also leider nicht. Aber dazu gehört, in sozialen Kontakten zu bleiben. Dazu gehört, geistig rege zu sein, sich immer noch mal neuen Themen zu stellen, vielleicht als schon Älterer noch mal eine neue Sprache zu lernen oder sich mit diesem merkwürdigen Smartphone zu beschäftigen oder irgendwie sich nochmal herauszufordern auf eine andere Weise, dass man sozusagen in Bewegung bleibt. Eine gesunde Ernährung kann nicht schaden, wobei unser Arzt aus dem Vorstand immer sagt, ein Glas Rotwein ist erlaubt. Das fördert sogar auch die Durchblutung im Gehirn, aber es ist eben das eine Glas Rotwein.
Bewegung haben Sie schon angesprochen.
Bewegung
ist auch,
ja,
was die Alzheimer-Gesellschaften im Norden verstärkt anbieten möchten.
Ja, genau. Wir möchten weiter ausbauen, was wir teilweise schon haben. Wir haben Kooperationen mit Sportvereinen, wo Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen gemeinsam hingehen können in solche Kursangebote. Aber natürlich kann das aus unserer Sicht nur eine Zwischenetappe sein. Unser Ziel ist natürlich, dass wir einmal dahin kommen, dass Kurse im Sportverein eben für Menschen mit Demenz ohnehin offen sind. Also dass wir einfach ganz selbstverständlich damit umgehen und dass es dann vielleicht nicht darum geht, jetzt jede Übung so adäquat und hundertprozentig auszuführen, sondern einfach zusammen zu sein, in Bewegung zu sein, mal ins Schwitzen zu kommen, den Kreislauf anzuregen und eben auch die sozialen Kontakte zu stärken und zu pflegen.
Die letzte Musik, die Sie uns mitgebracht haben, ist Musik, die Ihr Freund Christoph Schöner an den Orgeln der Hauptkirche St. Michaelis zu Hamburg eingespielt hat. Was haben Sie sich ausgesucht?
Felix Mendelssohn Bartholdy, eigentlich ein Stück für Klavier, bearbeitet von Christoph Bossert hier für Orgel. Das ist die B-Dur-Fuge, Opus 35, Nummer 6. Und ja, ist vielleicht auch ein Dank dafür, dass ich immer noch im Chor St. Michaelis singen darf, obwohl ich wegen der vielen Ehrenämter kaum zu den Proben komme.
Und Pastor an Ansgar sind und das ja auch ein Amt ist, was sie ausfüllt, denke ich mal.
Das kann man so sagen, ja.
Wie schön, Herr Götting, dass Sie uns diese allerneueste CD von Christoph Schöner mitgebracht haben. Christoph Schöner an den Orgeln der Hauptkirche St. Michaelis zu Hamburg. Das war die Fuge B-Dur aus den sechs Präludien und Fugen Opus 35 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es geht um die Aktion Hand in Hand für Norddeutschland, eine Aktion, die in diesem Jahr die Alzheimer-Gesellschaften im Norden unterstützt. Das sind die Gesellschaften in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Warum, Herr Götting, ist es so wichtig, über Spenden diese Arbeit weiter zu ermöglichen?
Also wir bekommen Zuwendungen von den staatlichen Behörden, hier in Hamburg von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz etwa. Und das ist in den anderen Bundesländern ganz ähnlich. Da können wir Anträge stellen, Projektmittel, die wir beantragen und auch bekommen. Aber das macht eben nicht mehr ganz die Hälfte überhaupt nur unseres Haushaltes aus, etwa 40% inzwischen. Und die anderen 60%, die müssen wir durch Spenden, durch Stiftungen, wir haben in Hamburg das Glück, dass wir viele Stiftungen an unserer Seite haben, oder auch durch Teilnehmerbeiträge eben selber aufbringen. Und bestimmte Projekte, die wir jetzt ja an die Breite bringen wollen, brauchen einfach Spenden.
Ganz herzlichen Dank, Pastor Götting, dass Sie heute uns aufgeklärt haben über das Thema so emotional und leidenschaftlich. Und vielen Dank auch für Ihre besondere Musikauswahl. Wenn Sie ein Buch schreiben sollten über Menschen mit Demenz, welchen Aspekt würden Sie da besonders betonen und wie würde Ihr Buch vielleicht heißen?
Ich glaube, ich würde zwei Bücher schreiben. Das eine als Vorsitzender der Hamburger Alzheimer-Gesellschaft und das würde vielleicht heißen, niemanden vergessen, also alle mitnehmen, inklusiv denken. Und das zweite Buch würde ich als Pastor schreiben und das würde heißen, das dementiell veränderte Leben sieht Gott ähnlich oder bei Gott geht niemand verloren.
Ganz herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Am Mikrofon Margarete Zander.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.